Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob es euch auch hin und wieder auffällt. Aber manche unserer Lieder haben ja sehr steile Texte. Wir haben gerade zum Beispiel gesungen, egal was kommt, ich sing zu dir. Vorher haben wir gesungen, das Höchste meines Lebens ist dir. Lieben, ehren, dir dienen, Herr. Zu Silvester singen wir gerne das Bonhoeffer-Lied. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Und ich muss sagen, es gibt da eine Strophe in diesem Lied, da kann ich einfach nicht mitsingen. Die singe ich nicht. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Also ehrlich, das kann ich nicht so vollmundig mitsingen. Das ist meine Hoffnung, dass ich das kann, wenn es so ist. Und Bonhoeffer konnte das singen, der steckte mittendrin. Der hat es wirklich aus der Situation heraus so singen können. Aber ich kann es heute nicht so sagen. Ich finde das bewundernswert und großartig in Anspruch für mich und ich hoffe und ich bete, dass ich es auch in so einer Situation kann. Deswegen singe ich da nicht mit. Oder da ist ein modernes Lied, das wir in unseren Gemeinden hin und wieder singen. Ich habe euch mal den Text mitgebracht. Dir gehört mein Lob, wenn dein Segen in Strömen fließt, du mir mehr als genügen gibst. Dir gehört mein Lob, ist nicht schwer, ja? Aber dann geht es eben weiter mit. Und dir gehört mein Lob, auch wenn ich mich verloren fühle, in der Wüste und ohne Ziel. Dir gehört mein Lob. Und dann heißt es in der Bridge, egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott und nur dir gehört mein Lob. Also ich zögere immer, wenn ich es singe. Ob ich es wirklich sagen kann, wenn Gott mir nimmt, was mir so wichtig ist. Auf der anderen Seite singe ich dann trotzdem mit, weil es ist ja wahr. Gott gehört mein Lob. Ob ich es schaffe, es ihm zu geben, das weiß ich noch nicht so ganz. Aber es gehört ihm. Deswegen kann ich das besser mitsingen als das andere, das Bonhoeffer-Lied. Ja? Aber ich denke, wir müssen manchmal ein bisschen bewusster singen. Schaffe ich das wirklich, Gott das zu geben, was ihm gehört? Mein Thema heute Morgen ist Hingabe ohne Berechnung. So habe ich es mal oben drüber geschrieben. Und ich möchte euch eine Person im Neuen Testament vorstellen, die für mich geradezu ein Paradebeispiel für dieses Thema ist, Hingabe ohne Berechnung. Das ist eine Person, über die in unseren evangelischen Kirchen und Freikirchen nicht so oft gepredigt wird. Vielleicht weil sie in katholischen Kreisen häufig sehr überbetont wird. Es geht um Maria, die Mutter von Jesus. Maria war eine Jungfrau und ich dachte, das passt eigentlich in der Voradventszeit ganz gut, sich mal über Maria Gedanken zu machen. Sie war eine Jungfrau, sie war verlobt mit Josef und bald würde sie heiraten. Verlobung in Israel damals galt rechtlich eigentlich schon als Heirat. Also man war eigentlich rechtlich gesehen schon verheiratet. Wenn ihr Verlobter Josef jetzt alles vorbereitet hätte, würde die Hochzeitsfeier stattfinden und natürlich würde man erst dann zusammenziehen und auch eheliche Gemeinschaft miteinander haben. Josef würde kommen und sie zu sich in das frisch eingerichtete neue Zuhause holen. Das kann man sich gut vorstellen, dass sie davon träumte, von diesem Ereignis. Normalerweise waren die jungen Frauen in Israel zu der damaligen Zeit bei ihrer Hochzeit so 14, 15 Jahre alt. So jung also war Maria, die Verlobte von Josef, vermutlich, als sie auf ihre Hochzeit wartete. Dann kam alles anders als geplant. Vor allen Dingen kam erst einmal Besuch, nämlich ein Engel, der in ihr Zuhause hineintritt, platzt in diese Vorhochzeitsfreude hinein und zerstört damit die gesamte Zukunftsplanung dieser jungen Frau. Er erklärt ihr, dass sie schwanger werden und einen Sohn bekommen wird, den sie Jesus nennen soll. Jesus ist hebräisch und heißt übersetzt, Gott rettet. Dieser Jesus, so fährt der Engel fort, wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Damals herrschte in Israel eine große Erwartung und Hoffnung darauf, dass der Messias kommen würde. Der König, der Sohn Davids, der den Thron Davids einnehmen und endlich die verhassten Besatzungstruppen der Römer aus dem Land vertreiben würde. Dieser Messias, so verkündet der Engel, wird von Maria geboren werden. Dass er nicht der irdische König des Volkes Israel werden würde, sondern der himmlische König über die ganze Welt, das konnte Maria zu dem Zeitpunkt sicher nicht ahnen. Aber wie fühlt sich wohl eine 14-Jährige, wenn sie so eine Ansage bekommt? Angst? Begeisterung? Zweifel? Verzweiflung? Freude? Vielleicht eine Mischung aus all dem? Auf jeden Fall war das, was dieser Engel da sagte, das Ende all ihrer Träume von einer Zukunft mit Josef, dem Zimmermann. Anders konnte sie das in dem Moment ja gar nicht verstehen. Denn wer würde das schon glauben, dass sie ein Kind bekommen würde, ohne mit einem Mann geschlafen zu haben? Mal ganz ehrlich. Wir kennen diese Geschichte einfach so gut, ne? Uns ist für uns völlig klar, aber in der Situation, stellt euch das doch mal vor, wer glaubt der Frau denn? Ich hätte nicht geglaubt, dass da ein Engel war, dass es Gott. Wenn es gut gehen würde, würde Josef sie nur verstoßen und vielleicht heimlich verlassen, damit so tun, als sei er für das Ganze irgendwie mitverantwortlich und zieht sich jetzt aus der Verantwortung. Das war das Beste. Wenn es schlecht lief, würde er sie denunzieren und allen erzählen, dass sie mit einem anderen Mann geschlafen habe. Gut, weil die Römer jetzt das Sagen hatten, würde sie vermutlich nicht mehr gesteinigt werden, wie es das Gesetz ja vorsieht für solche Fälle. Aber auf jeden Fall würde sie bei den anderen Menschen ihrer Umgebung, bei ihren Freunden und Verwandten unten durch sein. Das war das Allerletzte, was man tat. Der Verlobungszeit mit einem anderen Mann zu schlafen. Also mit dem eigenen, das konnte man noch verstehen. Aber mit einem anderen? Sie würde ein Niemand sein, ein Niemand, der ein uneheliches Kind zur Welt bringt, mit dem sie sich irgendwie durchschlagen muss. Vermutlich würde sie betteln müssen. Woher sollte sie sonst ihren Lebensunterhalt bezahlen? Also auf der einen Seite eine ungeheure Wertschätzung, sie würde die Mutter des Messias werden, des Retters der Welt, und auf der anderen Seite der größtmögliche soziale Absturz. Sie würde ein Niemand werden, ein Mensch auf der untersten sozialen Stufe, dem keiner mehr etwas zu tun haben wollte. Wie entscheidet man sich in so einer Situation? Hättest du dich entschieden? Hättest du um Bedenkzeit gebeten? Vielleicht noch eine Bedingung ausgehandelt, so nach dem Motto, aber das geht nur, wenn du auch Josef überzeugst? Hätte man es vielleicht auch so drehen können, dass Zeugung und Geburt erst nach der Eheschließung geschehen, sodass man es eben doch nicht mitbekommt? Dann würde ja niemand mehr wissen, dass dieses Kind nicht von Josef war. Also ehrlich, ich glaube, ich kann mich nicht gut hineinversetzen, weil ich ein Mann bin, ja. Aber ich hätte irgendwie angefangen zu verhandeln. Irgendwie muss man aus dieser Nummer doch rauskommen können, ohne Gott vom Kopf zu stoßen. Was macht Maria? Dieser junge Teenager sagt einen Satz, der mich total fasziniert. Immer wenn ich das lese, wenn ich darüber nachdenke, bin ich von dieser Schlichtheit und Klarheit dieses Satzes begeistert. Kein Wenn und Aber, kein Könnte man nicht, sondern siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Hast du Gott schon mal so vorbehaltlos dein Leben hingelegt? Ihm gesagt, dass er der Herr ist? Ich denke manchmal, dass wir diesen Aspekt oft ausblenden. Ja, Gott ist unser Retter. Jesus, ja, Gott ist unser Vater. Er ist unser Helfer. Alles richtig. Aber ist er auch so, unser Herr, dass er machen kann, was er will. Dass wir sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria ist dazu bereit. Also es heißt doch, sie sagt, ich bin bereit, meine ganzen Träume von der Zukunft, der Familie, im kleinen Häuschen im Grünen aufzugeben. Hingabe, das ist es, was Maria uns hier vorlebt. Hingabe ohne Berechnung. Und jetzt denken wir schnell, wenn jemand das tut, wenn jemand so Gott sich selber hingibt, dann muss Gott das doch belohnen. Wenn wir bereit sind, für ihn etwas zu opfern, wenn wir gehorsam sind und tun, was er von uns will, dann wird er doch sicher alles gut machen für uns. Ich glaube, Maria hat so nicht gedacht. Sie wusste das, was wir in diesem Lied singen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, dir gehört mein Lob. Sie hat nicht berechnet. Sie hat nicht gedacht, wenn ich jetzt Ja sage, dann wird es mir hinterher gut gehen. Jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen an heute, wie das mit Maria weiterging. Man hat ja erstmal den Eindruck, ja, Gott belohnt das durchaus, weil er einen Engel zu Josef schickt. Der hatte nämlich tatsächlich vor, sie zu verlassen und damit so einen Teil der Schuld auf sich zu nehmen, um sie nicht völlig bloßzustellen. Denn, ich meine, das hat er echt nicht geglaubt. Das sei ein Engel und so. Wie hieß er denn, der Engel, ne? Aber Gott schickt einen Engel auch zu Josef im Traum und sagt, das ist wirklich so. Maria hat keinen anderen Mann gehabt. Das Kind, das in ihr wächst, kommt von Gott. Dann lesen wir davon, wie Maria zu ihrer Cousine Elisabeth geht. Die ist auch überraschend schwanger geworden, aber nicht ohne Mann, sondern nach vielen, 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 vielen Jahren Kinderlosigkeit. Und da wird sie mit den Worten empfangen, warum kommt die Mutter meines Herrn zu mir? Und Maria stimmt diesen berühmten Lobgesang auf Gott an. Also man hat den Eindruck, doch, es funktioniert, ja. Es geht, Hingabe wird belohnt. Ziemlich gut. Dann kommt diese blöde Volkszählung mit diesem notwendigen Weg nach Bethlehem. Es war wohl keine Volkszählung, um zu wissen, wie viele Leute im Volkland leben, sondern um Grundstückszugehörigkeiten zu klären, damit man weiß, welche Abgaben und Steuern auf die einzelnen Grundstücke zu zahlen sind. Und darum musste Josef eben nach Bethlehem, weil sie da offensichtlich noch Grundbesitz hatten. Es war ja nicht so, dass der König oder der Kaiser alle Leute losgeschickt hätte, mal in ihre Geburtsstätte zu gehen. Dann hätte das Reich wahrscheinlich für mehrere Monate stillgelegt und es hätte gar kein Geld und nichts mehr gegeben. Da hätte keiner mehr arbeiten können und nichts, sondern hier musste man in den Ort, wo man noch Grundbesitz hatte, um sich eintragen zu lassen in die Steuerlisten, heißt das da so schön. Ja, das war der Grund. Und Josef hatte dummerweise, in Anführungsstrichen, offenbar noch Grundbesitz in Bethlehem, weil die Familie von da kam. Jetzt musste man da hin und sie ist hochschwanger. Dann in Bethlehem wird Jesus geboren. Ich will das jetzt nicht vertiefen, die Geschichte ist sehr, sehr spannend und wir haben ganz, ganz viel draus gemacht, was da eigentlich gar nicht drinsteht. Aber okay, lassen wir mal. Das wäre auch mal nur ein anderes Thema. Aber stell das doch vor, dieser beschwerliche Weg, hochschwanger, man ist jetzt nicht mehr zu Hause, wo man die Leute kennt, wo man die Mutter oder was auch immer hat oder die Hebamme hat und alles. Jetzt soll man ein Kind bekommen, irgendwo in der Fremde, ganz allein. Es war sicher eindrücklich, wie da die Hirten kommen und von den Erlebnissen mit den Engeln erzählen. Das heißt, sie behielt das alles in ihrem Herzen. Die Sterndeuter nachher aus dem Orient, die diesen weiten Weg auf sich genommen haben, um diesem kleinen Kind Ehre zu bringen. Alles große, wichtige Ereignisse, die bei Maria einen tiefen Eindruck hinterlässt und die sie auch verschließt, die sie wirklich behält in ihrem Herzen. Aber das Leben geht ja weiter. Die Engel und die weißen Sterndeuter sind nicht der Alltag. Als Jesus 8 Tage ist, wird er beschnitten und bekommt seinen Namen, Jesus, der Retter Gottes. Dann nach einem Monat war es Zeit für Maria, in den Tempel zu gehen und dort die rituellen Reinigungen vorzunehmen, die vorgeschrieben waren, 33 Tage nach der Geburt eines Jungen, laut Gesetz. Danach erst durften Frauen wieder am Gottesdienst teilnehmen. Also macht die junge Familie sich auf nach Jerusalem. Ja, außerdem will man hier im Tempel natürlich das vorgeschriebene Opfer bringen, das man für jede Erstgeburt bringen muss. Da jede Erstgeburt gehört ja Gott. Bei den Tieren wurden sie geopfert, bei den Menschen musste man dafür ein Opfer bringen, anstelle der Menschen natürlich. Und da im Tempel begegnet ihnen ein alter Mann, Simeon. Er kommt auf sie zu und nimmt das kleine Kind aus ihren Armen, fängt an, Gott zu loben. Und Maria und Josef stehen staunend daneben und betrachten diese Szene. Und dann wendet sich Simeon ihnen zu und segnet sie. Und dann sagt er zu Maria, dieser ist gesetzt zum Fall, zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen auslegen, aber es wird schon deutlich, Jesus ist der Retter, ja, aber es gibt auch eine ganze Menge an Gegenwind. Es wird nicht einfach so glatt hin sein. Ja. Es wird ihm widersprochen werden. Nach Widerspruch, Verfolgung. Und dann kommt ein Satz für Maria. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Das klingt nicht nach Happy End, oder? Nach Segen Gottes. Maria hatte doch so viel aufgegeben. Hat sie sich Gott ganz hingegeben. Muss Gott das nicht belohnen? Ein Schwert, das durch die Seele dringt, ist das Gegenteil von dem, was wir erwarten, wenn wir uns Gott ganz hingeben. Schauen wir uns mal, wie das, was Simeon hier sagt, im Leben von Maria schrittweise wahr geworden ist. Es fängt kurz nach diesem Ereignis an. Maria und Josef sind noch in Bethlehem. Sie bekommen diesen Besuch von den schon erwähnten Sterndeutern aus dem Orient. Die Bibel erwähnt übrigens nicht, dass es drei waren. Das hat man geschlossen aus den drei Geschenken, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und von Königen ist nicht die Rede, geschweige denn, wie sie heißen. Es sind Magioi, das, wie der griechische Text sagt, Sterndeuter. Sie haben einen mühsamen und langen Weg hinter sich, um diesem kleinen Jesuskind zu huldigen. Und dadurch, dass sie vorher in Jerusalem gewesen waren, wo sie König Herodes nach dem neugeborenen König gefragt hatten, hatten sie die Staatsmacht auf Jesus aufmerksam gemacht und auf Maria und Josef. Herodes hatte in der eigenen Familie schon mehrere Leute einfach so um die Ecke gebracht, damit sie ihm nicht gefährden auf dem Thron. Und natürlich kann er jetzt nicht ertragen, dass da ein anderer, ein neugeborener König sein soll. Er zweifelt das ja nicht an, was diese Leute, diese weisen Sterndeuter aus dem Orient haben. Ne? Natürlich ist er offensichtlich ein König geboren worden, ja. Und weil sie dann durch Gottes Eingreifen eben nicht wieder zurückkommen und mir sagen, wer das ist und wo der ist, lässt er kurzerhand alle kleinen Babys in Bethlehem im Alter von bis zu 2 Jahren töten. Und in dem Reim muss das ja gewesen sein. Sterndeuter, man weiß ja nicht, wann ist dieser König geboren worden, als die loszogen oder jetzt, also nach einem großzügigen Zeitraum, lässt sie alle umbringen. Und in der Situation bekommt Josef erneut einen nächtlichen Besuch eines Engels. Er informiert ihn über die heraufziehende Gefahr und fordert ihn auf, mit seiner kleinen Familie nach Ägypten zu fliehen. Und noch in der Nacht brechen sie auf. Man könnte sagen, das Leben von Jesus beginnt als Flüchtling. Aber auch das Mutter- und Ehefrausein von Maria. Unterwegs auf einer Flucht. Erst einmal in diesem fremden Land zur Volkszählung, dann noch weiter weg. Ein ganz anderes Land. Die Flucht hat wahrscheinlich ungefähr 2 Jahre gedauert, bis Herodes starb und sie wieder nach Israel zurückkehren konnten. Das ist so dieser erste Erlebnis durch deine Seele, dein Schwert dringen. Etwa 10 Jahre später, Jesus ist mittlerweile 12. Da macht die Familie sich wieder einmal auf den Weg. Diesmal allerdings nur von Nazareth im Norden Israels nach Jerusalem. Es waren ein paar Wochen, war man da zu Fuß unterwegs. Also nicht so ewig lange, vielleicht 2 Wochen, 1,5, 2 Wochen. Es war das Passafest, das man normalerweise, wenn es irgendwie ging, in Jerusalem feierte. Da war viel los. Und als das Fest nach 1 Woche zu Ende war, zog man wieder zurück. Jetzt ist Jesus ja schon 12, also hatte er offenbar einige Freiheiten. Maria und Josef müssen ihn nicht mehr ständig beaufsichtigen. Jetzt auf dem Nachhauseweg war er nicht bei ihnen und sie dachten, naja, der wird bei einem irgendeinem Verwandten irgendwo sein. Da hat er seine Freunde, mit denen er immer spielt, sag's jetzt mal so, da wird er schon sein. Und sie klappern die einen nach dem anderen ab auf dem Weg nach Hause, aber Jesus ist nicht da. Und dann kommt dann doch Angst und Panik auf, ja, wenn ein Zwölfjähriger plötzlich nicht mehr da ist. Was war ihm geschehen? Also kehren sie nach Jerusalem zurück und suchen ihn. Aber wie sucht man in so einer Stadt einen Zwölfjährigen? 3 Tage lang klappern sie jeden Winkel ab, an dem sie gewesen waren, wo er vielleicht sein könnte. Man kann sich diese zunehmende Panik bei Maria und Josef vermutlich vorstellen, oder? Wenn du bist auf der Reise unterwegs, ich weiß nicht, 1, 2 Tage, bis du dann feststellst, er ist nicht da, dann gehst du zurück, dann suchst du 3 Tage nach ihm und er ist immer noch nirgendwo zu finden. Dann finden sie ihn plötzlich an einem Ort, wo man einen 12-Jährigen eher nicht vermutet hätte. Das war im Tempel, wo er mitten unter den Schriftgelehrten sitzt und mit ihnen theologische Diskussionen führt. Jetzt kann ich mir Maria gut vorstellen, dass sie etwas verärgert war, dass sie etwas sauer war auf ihren 12-Jährigen. Ne? Warum hast du uns das angetan, fragt sie ihn. Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Sie sagt, das kann man sich doch gut vorstellen. Ne? Jeder, der mal ein Kind irgendwo vermisst hat, vielleicht nur für ein paar Stunden und gesucht hat, der weiß, was in Maria vorgegangen sein muss. Und Jesus fragt, wieso habt ihr mich denn gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meinem Vater gehört? Wusstet ihr nicht? Wenn man die Geschichte sieht, hat man den Eindruck, dass Jesus hier anfängt, sich irgendwie von seinen Eltern zu distanzieren. Sicher, Maria, seine Mutter, Josef, sorgt für ihn wie ein Vater, aber sein eigentliches Zuhause ist woanders. Und ich weiß nicht genau, wie Josef und Maria sich gefühlt haben in dem Moment, aber wir lesen, Maria behielt diese Ereignisse in ihrem Herzen. Und das sagt uns doch, es ist nicht so leicht. Durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Die nächste Situation, in der wir Maria und Jesus gemeinsam erleben, ist viele, viele Jahre später. Jesus ist ungefähr 30 mittlerweile. Offenbar ist Josef inzwischen gestorben, denn er wird nicht mehr erwähnt. Das wissen wir nicht genau. Jesus hat schon ein paar Jünger gesammelt, die mit ihm zusammen sind. Die öffentliche Wirksamkeit von ihm beginnt. Aber zunächst mal ist er mit seiner Mutter und seinen Jüngern auf eine Hochzeit eingeladen. Sie sind in Kana, einem kleinen Nachbarort von Nazareth. Ihr kennt sicher die Geschichte. So eine Hochzeit dauerte mehrere Tage, bis zu einer Woche hat man gefeiert. Und irgendwann in dieser Zeit geht dem Hochzeitspaar der Wein aus. Das war extrem peinlich. Es würde einen Schatten auf die zukünftige Ehe werfen. Damit kannte sich Maria aus, ne? Mit dem Schatten auf die zukünftige Ehe. Das wäre bei ihr auch, ja, war da ja auch so. Jesus war ja zu früh gekommen, in Anführungsstrichen. Deswegen geht sie zu Jesus. Ich weiß nicht genau, was sie erwartet hat, aber sie wusste, wenn jemand etwas tun kann, dann er. Und sie informiert ihn. Sie haben keinen Wein. Und Jesus ist er geehrt durch das Vertrauen, das Maria ihm entgegenbringt. Seine Mutter denkt jetzt, dass er was machen könnte. Wow. Aber er reagiert erstmal ganz anders als erwartet. Er sagt, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Das fragt er seine Mutter. Also seine Mutter. Und dann sagt er noch, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nun, Frau, ist keine unhöfliche Anrede. Es ist sowas wie im Französischen Madame oder so. Aber gegenüber der Mutter war das eigentlich nicht okay. Jesus schafft dadurch eine Distanz. Er weitet diese Distanz, die schon beim 12-Jährigen im Tempel anfing. Er weitet diese Distanz. Und das Nachfolgende, was habe ich mit dir zu tun, ist wirklich hart. Man könnte es wörtlich übersetzen, was ist zwischen mir und dir, Frau? Also welche Ansprüche an Gehorsam stellst du da an mich? Wieso sollte ich tun, was du mir sagst, wäre vielleicht eine moderne Übersetzung. Wieso sollte ich das tun? Denn Jesus bekommt jetzt seine Anweisungen von anderer Stelle. Seine Stunde ist noch nicht gekommen. Maria, sie ist offenbar nicht beleidigt. Sie schluckt das einfach und geht zu den Knechten und sagt, was er euch sagt, das tut. Ich weiß nicht, was sie wirklich gedacht hat. Ich weiß auch nicht, wie viel sie davon schon begriffen hat, dass sie zwar die leibliche Mutter von Jesus war, aber jetzt keine Ansprüche mehr an ihn haben konnte. Sie musste ihn loslassen, sie musste ihn aufgeben an seinen Dienst. Und das ist nicht nur so ein Loslassen, wie alle Eltern ihre Kinder irgendwann mal loslassen müssen. Sondern das ist wirklich so eine Trennung. Durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Wieder eine Zeit später. Maria und die Brüder von Jesus wollen zu ihm. Sie wollen mit ihm reden. Aber das ist nicht so leicht, weil so viele Menschen bei ihm sind und ebenfalls was von ihm wollen. Aber ich meine, sie sind ja seine Verwandten, seine nächsten Verwandten, Mutter und Brüder. Und so kommt jemand, der sie sieht und geht zu Jesus und sagt, deine Mutter und deine Brüder sind draußen, wollen mit dir reden. Naja, was würden wir jetzt erwarten? Also ich hätte gesagt, ich komme gleich wieder zu euch, ich muss jetzt erstmal zu meiner Mutter, meinen Brüdern. Die haben ja Vorrang, oder? Ist doch Familie. Und Jesus fragt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und dann steckt er die Hand aus und zeigt auf seine Jünger und sagt, siehe, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und Jesus macht hier deutlich, die normalen menschlichen Beziehungen, in die hinein er geboren wurde, gelten nicht mehr. So wie er damals schon als 12-Jähriger in dem Tempel sein musste, der seinem Vater im Himmel gehört, wie er vor kurzem bei der Hochzeit in Kana warten musste, bis sein Vater ihm den Auftrag gab, Wasser zu Wein zu machen, ist es jetzt auch sein Vater im Himmel, der Menschen zu seiner Familie werden lässt. Es geht jetzt alles nur noch über ihn und nichts mehr direkt. Für Maria, was mag sie gedacht haben, wir wissen es nicht, wir erfahren es nicht. Aber eins ist klar, das ist ein weiterer Schritt der Entfernung von ihrem Sohn. Sie kann auch weiter seine Mutter sein, aber irgendwie nur noch in dem Maße wie alle anderen, die Gottes Wort und Willen hören und tun auch. Ich denke wieder an diesen Satz, ein Schwert wird durch deine Seele dringen. Ein letztes Mal wird uns noch in der Bibel davon berichtet, dass Maria und Jesus aufeinandertreffen. Das ist, als Jesus am Kreuz hängt. Maria und der Jünger Johannes stehen in der Nähe des Kreuzes. Sie sehen dort den Mann, den sie lieben, als Sohn und Meister, wie er leidet und stirbt. Und in der Situation wendet sich Jesus an die beiden und sagt, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und zu Johannes sagt er, siehe deine Mutter. Das hat natürlich etwas mit Versorgung zu tun. Wir lesen ja auch, dass Johannes von da an Maria zu sich nahm und für sie sorgte. Aber auf der anderen Seite, es gab ja auch noch andere Söhne von Maria. Es gab ja Brüder von Jesus, die diese Aufgabe durchaus auch hätten tun können. Ich glaube, das geht hier noch tiefer. Jesus macht damit deutlich, dass die Beziehung zwischen Mutter und Sohn, zwischen Maria und ihm jetzt vollends aufgelöst ist. Ein anderer nimmt diese Aufgabe wahr. Und es geht nur darüber, dass sie gemeint, dass sie alle zu Gott im Himmel gehören. Maria tritt zurück in den Kreis derer, die Jesus nachfolgen. Sie ist nicht mehr und nicht weniger als sie. Interessant ist, dass sie im ganzen Neuen Testament nur noch ein einziges Mal nach der Kreuzigung erwähnt wird, als nämlich vor Pfingsten die Jünger zusammen mit den anderen Frauen, die Jesus nachgefolgt waren, mit Maria und den Brüdern von Jesus gemeinsam den verheißenen Heiligen Geist warten. Jetzt ist Maria eine von ihnen. Sie hat den Messias geboren und großgezogen, aber dann musste sie abgeben, nach und nach, Stück für Stück, bis sie jetzt einfach ein Teil der Gemeinde in Jerusalem ist. Durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Was ist aus dieser Frau geworden, die damals als junger Teenager so mutig gesagt hatte, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Hat sich diese Hingabe gelohnt? War es das wert? Ich bin überzeugt, wenn wir Maria fragen könnten, würde sie sagen, dass es bei ihrer Hingabe nie darum ging, ob sich das lohnt. Sie wusste ja von Anfang an, dass ihre Bereitschaft sie in große Probleme und Schwierigkeiten führen würde. Sie hatte nicht Ja gesagt, weil sie sich davon etwas versprach, sondern weil sie wusste, ich bin die Magd des Herrn. Gott war ihr Herr und deshalb konnte er mit ihr machen, was er wollte. Und wieder denke ich an dieses Lied, egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst, dir gehört mein Lob. Das könnte Lebensmotto über dem Leben von Maria sein. Damit bin ich beim ganz kurzen letzten Gedanken. Hingabe ohne Berechnung. Bist du dazu bereit? Wie ist es mit uns? Was versprechen wir uns, wenn wir Gott uns ganz hingeben? Denken wir dann, jetzt muss ja alles gut werden? Muss an manche unserer Seminaristen früher denken. Ja? Sie hatten viel aufgegeben, um am Seminar zu studieren zu können. Und dann lief es plötzlich nicht so gedacht, wie gedacht. Griechisch und Hebräisch waren doch schwieriger als erwartet. Die zwischenmenschlichen Probleme waren größer als gedacht. Zu Hause gab es Schwierigkeiten, Krankheiten, die einen belasten. Da hat man doch so viel aufgegeben, um sich ganz Gott hinzugeben, um in seinem Dienst zu stehen. Jetzt müsste Gott das doch belohnen, oder? Oder in der Gemeinde, da opferst du dich auf in einem Bereich, für den du zuständig bist. Du investierst wirklich viel. Da müsste man doch erwarten, dass Gott das honoriert. Aber es gibt nur Probleme. Dinge laufen nicht so, wie sie sollen. Du wirst vielleicht krank. Du erlebst Krankheiten der Familie. Andere kritisieren dich. Leute, die selbst gar nichts tun, das sind ja immer meistens Kritiker. Dabei hast du dich so investiert in Gott. Müsste Gott das jetzt nicht belohnen? Und ich sage dir, doch, Gott wird das auch belohnen, aber anders, als wir uns das denken. Und Gott wird nicht deine Leistung belohnen, sondern deine Treue. Das ist immer der Gedanke in der Bibel. Und oft erleben wir diese Belohnung nicht mehr hier. Manchmal ja. Aber oft nicht. Deswegen spricht die Bibel übrigens davon, dass auch wir Christen einmal vor diesem Preisgericht Gottes treten müssen, wo Gott Treue belohnen wird. Doch, das macht Gott. Und natürlich gibt es auch manchmal solchen Lohn hier auf der Erde. Und natürlich erleben wir als Christen auch immer wieder, wie Gott uns Gutes tut, wie er heilt und hilft und wie er segnet und bewahrt, wie er spüren und erleben seine Nähe und merken, wie er uns gut tut. Ich will hier keineswegs sagen, dass es Christen immer schlecht geht. Oder dass wir im Leben geistlich nur geistlich wachsen und vorankommen, dass es sonst nie irgendwie gut ist. Aber wir haben keinen Anspruch darauf. Auch nicht, wenn wir uns mit unserem ganzen Leben dem hingegeben haben. Nein, es kann sogar sein, dass Hingabe genau zum entgegengesetzten Ergebnis führt. Statt Lohn erhalten wir Verfolgung, Krankheit, Leid. Ich bekam vor ein paar Jahren eine E-Mail von einem Studienfreund, der damals in Amman in Jordanien lebte und arbeitete. Und er schrieb dann von einem Pastor, den er kennt, der war in Syrien geblieben, in einem umkämpften Gebiet, um dort die Christen zu ermutigen und bei ihnen zu sein. Und er hat ihm die folgende E-Mail geschrieben. Ich sitze im völligen Dunkel im Zimmer, weil wir nur noch eine Stunde am Tag oder weniger Elektrizität haben. Es ist Mitternacht und gemeinsam mit den anderen Bewohnern des Gebäudes, in dem wir wohnen, warte ich hier im Haus auf den Tod, während er sein Versteckspiel mit uns treibt. Zwei Bomben fallen aufs Haus gegenüber, noch eine auf das Haus unmittelbar zur Rechten. Soeben schlägt eine weitere in der nächsten Straße ein. Zum Glück traf es nicht unser Haus. Wann sind wir dran? Wird unser Gebäude das nächste sein, das zerstört wird? Wann ist es soweit? Sollte ich einfach hier im Bett liegen und mich in Frieden ausruhen? Oder sollte ich lieber im Erdgeschoss hinuntergehen? Aber auch dann, wie lange soll ich dort bleiben? Sollte ich versuchen einzuschlafen oder sollte ich lieber wach sein, um den Augenblick bewusst zu erleben, wenn der Tod auf diesen Raketen heranreitet? Huch, was für ein heftiger Einschlag. Unser vierstöckiges Haus zittert und die Fenster beben stark nach. Von draußen sind markerschütternde Schreie zu hören, aber es ist stockfinster in den Straßen. Niemand wird hinausgehen und nachschauen und den Betroffenen helfen. Das wäre viel zu gefährlich, denn noch immer fallen Bomben. Ich denke, es ist besser, in meinem Zimmer zu bleiben und auf den möglichen Tod zu warten, der um uns her wütet. Zumindest dürfte ich vor einer Stunde meine Dusche genießen. Das verstehst du doch, oder? Schon wieder ein Einschlag. Ich denke, es ist besser, hier zu liegen und ruhig zu bleiben. Das ist wirklich eine E-Mail, die er wirklich geschrieben hat, ja. Das ist nicht erfunden in irgendeiner Form. Er war, hätte weg sein können, aber er ist geblieben, um für seine Gemeinde zu sorgen. Das finde ich ist Hingabe ohne Berechnung. Sind wir dazu bereit, dass Gott unser Lob gehört, auch wenn es uns nicht gut geht, ihm zu folgen, auch dann, wenn es keine Vorteile, sondern nur Nachteile bringt. Übrigens hat Jesus selbst uns diese Hingabe vorgelebt. Er hat sich selbst dahin gegeben, obwohl er wusste, dass er abgelehnt und am Kreuz getötet werden wird. Als Jesus damals in der Krippe in Bethlehem geboren wurde, begann ein Weg der Erniedrigung und des Leidens bis zum Kreuz. Und das ist das, woran wir in der uns vor uns liegenden Advents- und Weihnachtszeit immer mal wieder denken sollten. Es ist das, worum es beim Christsein geht. Hingabe ohne Berechnung. Selbst wenn ein Schwert durch unsere Seele gehen wird. Hingabe nicht um meinetwillen für das, was ich dafür bekomme, sondern um seinetwillen, weil er es wert ist, weil er der Herr ist, weil er mein Herr ist.